Also die Strategie, die die IG Metall da eben hat in Bezug auf die Autoindustrie, ist so eine klassische ökologische Modernisierung. Ökologische Modernisierung heißt, wir erkennen an, dass es das Ende des Verbrenners ist da. Das heißt, es geht jetzt Richtung E-Auto und unser Ziel ist Schadensbegrenzung für unsere Beschäftigten. Du kannst aber so eine Just Transition auch weiterdenken. Ne? Also eine Just Transition muss sich nicht auf die ArbeitnehmerInnen beschränken und sie muss sich auch nicht nur darauf beschränken, was abzuwehren. Sondern du könntest auch sagen, okay, der gerechte Übergang ist der, der irgendwie uns erlaubt, hier eine Fabrik zu führen, die sozial-ökologisch nachhaltig ist, wo vielleicht die Leute dann nur noch 25 Stunden die Woche arbeiten und dafür einen Zug bauen. Da kannst du auch mit der gleichen Beschäftigung weiterarbeiten. Das ist dann nämlich kein Problem, wenn die Wochenarbeitszeit entsprechend angepasst wird.
Unsere Erfahrung mit der IG Metall war tatsächlich, dass sie sagte, eigentlich habt ihr recht, aber wir sind noch nicht bereit und über dieses böse T-Wort reden wir nicht öffentlich und so. Und wir ganz klar sehen, naja, eigentlich habt ihr in eurer Satzung beispielsweise einen Vergesellschaftungsparagrafen ganz vorne drin. Paragraph 2 Absatz 4, Schlüsselindustrien haben in Gemeineigentum überführt werden. Also da reinzugehen ist ganz wichtig, sie an ihre eigenen Grundwerte zu erinnern und eben wieder kämpferisch zu positionieren. Und deswegen meine Hoffnung, nach Wir fahren zusammen, gibt es ein Wir kämpfen zusammen. Also wirklich diese Kraft, wenn wir Aktivisten und ArbeiterInnen konkret gemeinsame Kämpfe von unten Druck ausüben, dann schaffen wir auch den schweren Tanker IG Metall zu bewegen. Dann schaffen wir auch, das Unmögliche möglich zu machen.
Ja, Leute, schön, dass ihr am Start seid. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche mit der zweiten Folge zur Vergesellschaftung, die ich euch mitgebracht habe von der Let's Socialize-Konferenz. Diese Woche geht es hier um die Vergesellschaftung der Autokonzerne am Beispiel von VW. Meine Gäste sind die Nachhaltigkeitsforscherin Katharina Keil und der Verkehrswendeaktivist Tobi Roswock aus Wolfsburg. Mit den beiden spreche ich darüber, wie sich der VW-Konzern vergesellschaften ließe, wie man die Produktion von SUVs auf Straßenbahnen umstellen könnte und was Hebel sind, die Gewerkschaften unter Druck zu setzen, damit auch die sich für eine klimagerechte Transformation der Autoindustrie einsetzen. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, ihr Lieben, dann lasst uns doch mal loslegen. Also ich überlegt habe, was mache ich für einen Podcast zum Thema Mobilität? Da gab es ja so ein paar Sachen, die interessant waren, zum Beispiel auch das Thema Bahn oder auch Mobilitätsplattform. Und dann habe ich mich aber so umgehört und festgestellt, wo ist die meiste Musik drin, politisch? Und natürlich ist sie das in Deutschland bei den Autokonzernen und deren Vergesellschaftung oder Konversion, über die wir jetzt hier sprechen wollen. Ja, meine Gäste sind die Wissenschaftlerin/Ökonomin Katharina Keil. Hi Katharina, grüß dich.
Hallo, freut mich da zu sein.
Und der Verkehrswendeaktivist aus der VW-Stadt Wolfsburg, Tobi, hi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, ihr Lieben, lasst uns doch mal so ein bisschen mit den Basics anfangen. Dinge, die allen Leuten, die hier auf der Vergesellschaftungskonferenz sind, natürlich bekannt sind. Aber für unsere Leute da draußen, die uns jetzt hier zuhören, klimagerechte Verkehrswende und die Vergesellschaftung von Autokonzernen, warum ist das notwendig, das zusammenzudenken? Wieso ist die Vergesellschaftung der Konzerne und eine Konversion von deren Produktion eine notwendige Bedingung, wenn wir Klimaschutz oder im weiteren Sinne Klimagerechtigkeit auch erreichen wollen? Katharina?
Ich kann ja kurz auf die Rahmenbedingungen dafür eingehen. Also warum ist das überhaupt eine Frage, die sich stellt? Und dafür müssen wir vielleicht uns kurz anschauen, was ist eigentlich automobiler Verkehr und dann auch, was machen automobile Konzerne? Und wenn wir uns jetzt wirklich einfach anschauen, was ist automobiler Verkehr, dann ist es eine Form der Fortbewegung, die ökologisch ineffizient ist. Also wir brauchen irgendwie 4 Tonnen Material, um 100 Kilo Mensch zu bewegen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir unsere Wirtschaft und unsere Mobilität eben so gestalten müssen, dass sie die planetaren Grenzen, also sozusagen die Grenzen, die uns so von der Natur auferlegt werden, die wir nicht überschreiten dürfen, einhalten, dann ist es kein Fortbewegungsmittel, das wir auf das wir setzen können. Das ist vielleicht der erste Punkt. Und was auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass Autoverkehr auch ineffizient ist als Fortbewegungsmittel, wenn er elektrifiziert ist. Also ob das Auto mit Benzin läuft oder mit einer Batterie, ist es immer noch zu viel Masse für zu wenig Mensch oder für zu wenig Transportkapazität. Das ist vielleicht das eine. So, und dann ist die zweite Frage natürlich, welche Rolle spielt die Autoindustrie? Und die Autoindustrie ist ein guter Sektor, um zu verstehen, dass wie wir uns fortbewegen, eben nicht nur unsere eigene Wahl ist, sondern dass Fortbewegung und Mobilität durch politische Entscheidungen und politökonomische Weichenstellungen passiert. Und man kann da von Autoabhängigkeit sprechen. Das ist so ein Terminus, der da gerne benutzt wird. Also wir haben gerade ein Mobilitätssystem, in dem man, wenn man zum Beispiel auf dem Land lebt, ein Auto praktisch nutzen muss, weil wir autoabhängig sind. Und dieses System der Autoabhängigkeit ist durchaus geprägt von der Autoindustrie. Also die Autoindustrie hat zusammen mit der Straßenbauindustrie und dann eben auch im deutschen Kontext dem ökonomischen Konsens nach 1945, also der Notwendigkeit, einfach eine Industrie für dieses zerstörte Land zu finden, eben ein System kreiert, in dem wir Autos brauchen. Und dadurch, dass es eben eine privatwirtschaftlich organisierte Industrie ist, das heißt, die produziert das, was profitabel ist, gibt es eben einen Anreiz, möglichst große Autos zu bauen, die möglichst standardisiert sind. Warum ist das so? Weil einfach, wenn ich produziere und möglichst große Mengen produziere, das ist besonders bei Autos wichtig, weil die sind ja teuer. Also die sind nicht nur teuer zum Kaufen, die sind auch teuer in der Produktion. Das heißt, damit sich die Investition in eine Produktlinie lohnt, muss die ungefähr bei 80% Auslastung sein. Das ist eine sehr hohe Auslastung für eine Fabrik. Und es ist gut, wenn du ein möglichst standardisiertes Produkt hast, was aber möglichst hochwertig aussieht. Und ein standardisiertes Produkt, was recht hochwertig aussieht, ist ein SUV. Die sind relativ günstig in der Herstellung, aber lassen sich teuer verkaufen. Und über diese Profitmaximierungslogik passieren dann eben zwei Dinge. Erstens, man versucht, so viele Autos zu verkaufen, wie geht. Und das ist auch was, das ist in der Autoindustrie nicht neu. Also so diese Industrie ist gut darin, Nachfrage zu schaffen. Wir haben in den 70ern schon mal einen Moment gehabt, wo es aussah, als wäre die Nachfrage nach Autos gedeckt. In den 90ern auch, vielleicht jetzt wieder. Aber das nennt man dann Peak Car. Peak Car ist nie gekommen, weil Nachfrage geschaffen wird. Und gleichzeitig eben diese Nachfrage zu befriedigen, nicht mit dem ökologisch effizienten Produkt, sondern mit dem Produkt, das den Profit für meine AktionärInnen maximiert. Das sind eben in der Tendenz größere und schwerere Autos.
Größere und schwerere Autos. Ich habe letztens gelesen, Katharina, so als Laie, der zum Thema kommt, bin ich dann doch ja immer noch mal überrascht über Sachen, dass quasi die SUVs auch so den Rebound-Effekt ausmachen im Verkehrssektor. Ja. Also das, was man nennt, dass wenn im Kapitalismus man durch ökologische Modernisierung tatsächlich ein bisschen mehr Nachhaltigkeit erreicht, aber dann werden die Effizienzgewinne wieder in größere oder neuere Produkte gesteckt. Und das ist im Verkehrssektor einfach die wachsenden Autos. Und erschreckend fand ich auch, dass es in der rechtlichen Normierung gehen Nutzfahrzeuge bis 2,55 Meter Breite. Also die haben noch ziemlich viel Spielraum, ihre SUVs, in welchen Zyklen sie das auch immer machen, noch weiter wachsen zu lassen. Ne?
Ja, total. Es gibt eine ganz gute Anekdote, an der man erklären kann, wie Autoindustrie funktioniert in Deutschland. Und da ist Deutschland kein Alleinstellungsmerkmal für Deutschland. Das ist eigentlich in vielen Ländern so, wo die Autoindustrie stark ist, weil das eine Industrie ist, die eine große Wertschöpfungskette mit sich bringt. Das heißt, wo Autoindustrie ist, da sind auch Zulieferer in der Regel. Und das ist historisch gerade so eine Industrie, auf die Industrialisierung wirklich aufgebaut wird. In Deutschland gab es zum Beispiel in den 90er Jahren schon eine recht lebendige Debatte über den Spritverbrauch damals des Autos. Und Greenpeace hat 1997 das 3-Liter-Auto gebaut. Das 3-Liter-Auto war ein umgebautes Renault-Modell. Und hat eben auf 100 Kilometer 3 Liter Sprit gebraucht. Und das war ein günstiges Auto. Also dieser Prototyp, der hatte viele Vorteile. Er war günstig, er war sparsam. Und mit diesem Prototyp hat Greenpeace eine Kampagne gemacht und eben gefordert, dass diese Autos hergestellt werden, serienmäßig, um eben den Spritverbrauch zu senken. Und die wollten Regulierung. Die wollten, dass es eben eine Abgasnorm gibt und eine Regulierung des Spritverbrauchs von Benzinern. Die Autoindustrie war da natürlich nicht dafür und hat eben lobbyiert bei der Bundesregierung, das ist der gängige Weg in diesem Fall, gegen verpflichtende Verbrauchsnormen. Und der Deal, der am Ende gefunden wurde, war, wir kriegen keine Verpflichtung für eine Verbrauchsreduktion bei unseren Autos. Es gibt keine, also das, was wir heute haben als Emissionsregulierung auf EU-Ebene, das wurde damals eben für Deutschland diskutiert. Es gibt keine Verpflichtung zu einer Spritverbrauchsreduzierung. Dafür bauen wir euch aber ein 3-Liter-Auto. Das wurde auch gebaut. Das hat VW damals gemacht. Das war dann zufällig sehr teuer und wurde nicht beworben. Und die zwei Sachen sind eigentlich ganz interessant. Also sie haben ein Produkt gemacht, was sozusagen im Markt dann gar nicht so wettbewerbsfähig war und gleichzeitig überhaupt keinen Markt dafür geschaffen, weil Werbung schafft den Markt. Und dann ist komischerweise hat es nie Fuß gefasst. Das 3-Liter-Auto und die Emissionen in Deutschland sind eben bis 2016, also bis das erstmal auf EU-Ebene Regulierung kam, gestiegen. Kleiner Bonus, die Technologie, die Innovation, die damals in dieses 3-Liter-Auto gegangen wurde, die ist heute in SUVs verbaut. Also so funktioniert der Rebound-Effekt und so funktioniert er auch für die Industrie.
Was mich da jetzt interessiert hätte, lässt sich dieser Rebound-Effekt, also dass da hinter der grünen Fassade der gleiche oder sogar mehr Ressourcenverbrauch steckt, lässt sich das eigentlich auch für die Umstellung von Verbrenner auf E-Auto feststellen? Denn da wird uns ja diese Antriebswende als Verkehrswende verkauft. Tobi.
In Japan gibt es eine Studie, Leute, die vom Verbrenner auf E-Auto umsteigen, legen so die 1,6-fache Strecke zurück. So nach dem Motto, mit meinem Elektro-SUV muss ich ja zum Biomarkt fahren, um zu zeigen, wie ökologisch heldinnenhaft ich bin, was ich vorher noch zu Fuß und mit dem Fahrrad gemacht habe. Also auch diese Rebound-Effekte gibt es. Und spannend ist, wenn du so die Norm ansprichst, hatten wir jetzt ja wieder mit der Euro-7-Norm, wo dann ganz interessant ist, dass ein SPD-Ministerpräsident in Niedersachsen, der zufälligerweise im Aufsichtsrat auch von VW sitzt, gleichzeitig auch einen von den Grünen in Baden-Württemberg und sogar einen CSUler eben in Bayern groß gemeinsam auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, nein, die Automobilindustrie können wir da jetzt nicht mit irgendwelchen Regularien nerven. Die ist ja gar nicht vorbereitet, als ob sie es nicht wüsste, schon seit längstem. Spannend ist da auch ein kleiner Funfact. 1972 wurden die Grenzen des Wachstums, das Club of Rome, veröffentlicht und damals von der Volkswagen-Stiftung finanziert. Also das ist schon ganz witzig auf jeden Fall.
Ja, also Markt und Konzerne werden es nicht richten. Da sind wir uns hier einig und, glaube ich, auch ein paar mehr Menschen da draußen. Vergesellschaftung der Autokonzerne, wie kann das denn konkret aussehen? Also ich meine, Tobi, du bist ja, hatte ich erwähnt, in der Volkswagen-Stadt, so kann man es wahrscheinlich nennen, weil da alles von Volkswagen geprägt ist, ne? Wolfsburg, ich bin selbst nochmal mit dem Zug durchgefahren, aber du kannst mir vielleicht ein bisschen was davon erzählen. Da bist du hingezogen und hast zusammen mit anderen Verkehrswende-Aktivistis das Projekthaus Amsel 44 gegründet. Und von dort aus startet die Aktion gegen den Autokonzern, um ihn von Volkswagen zu Verkehrswende umzubauen. Genau, vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, wie kam Amsel 44 da euer Projekt zustande? Und was meint ihr, wenn ihr sagt, Volkswagen vergesellschaften? Und Volkswagen steht ja auch nur beispielhaft für andere Autokonzerne.
Ja, ganz genau. Wir sind da damals im August 22 hin, haben ein Haus organisiert, was immer offen ist. Also der Schlüssel steckt draußen mit Kampagnenbüro, mit 15 Schlafplätzen. Also der Möglichkeit, sich da zu organisieren mit den Kolleginnen am Band und im Büro, also auch mit den ArbeiterInnen ganz bewusst, auch immer die soziale Frage stark gemacht und gar nicht irgendwie jetzt die ökologische Krise immer hochgehalten. Und tatsächlich war unser erster Punkt, warum wir hin durften, das ist so unser Vier-Punkte-Plan, einen Abwehrkampf zu führen gegen den Neubau einer Trinity-E-Auto-Fabrik. Das ist so das Tesla-Konkurrenzprodukt von VW als der Meilenstein angesetzt gewesen, um nördlich der weltweit eh schon größten Industrieunternehmung nochmal 130 Hektar Ackerfläche zu versiegeln, mit einem fundamentalen auch Verbindungstrassenwerk, also vollkommen absurd. Genau, da durften wir ein Protestcamp aufbauen. Wichtig war uns aber immer schon klar zu machen, wir sind nicht nach Wolfsburg gekommen, um einen Abwehrkampf zu führen, eben die imperiale Lebensweise zurückzudrängen, sondern ganz klar auch einen Utopiekampf zu führen und klar zu machen, okay, jetzt müssen wir erstmal diesen nervigen Abwehrkampf führen, aber eigentlich wollen wir eben das VW für Verkehrswende, aber eben auch Vergesellschaftung wagen. Sozusagen steht konkret, ist Konversion ja ohne Vergesellschaftung gar nicht machbar. Denn wenn wir ernst nehmen, wenn wir Verkehrswende wollen und eben keine Antriebswende, das ist ganz entscheidend, weil mir vollkommen egal ist, ob die 49 Millionen aktuell zugelassenen Autos auf deutschen Straßen irgendwie mit E-Fuels, mit Verbrenner oder irgendwie mit Luft und Liebe fahren. Das sind einfach viel zu viele, die uns das Leben nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes leider sogar. Also da reinzugehen und klarzumachen, wir brauchen was anderes und das sind eben Busse, Bahnen, Lastenräder, Schienenfahrzeuge, also auch Züge. Davon haben wir aber viel zu wenig Produktionskapazitäten. Und Katharina hatte gerade schon großartigerweise genannt, die Automobilindustrie braucht eigentlich 80% Auslastung. Und in Wolfsburg hatten wir 2022, 2023 40% Auslastung. Also dieses gigantische Werk, 6,5 Quadratkilometer, hatte so eine miserable Auslastung und war so defizitär eigentlich. Und da dann reinzugehen und zu sagen, ja, dann baut halt eure von mir aus, haben wir natürlich nie so gesagt, 400.000 Autos weiterhin, aber die andere Produktionskapazitäten können wir nutzen, um eben Schienenfahrzeuge zu bauen. Die sind am Ende nicht so profitabel, das stimmt. Wie so ein Elektro-SUV, der am Band im Grunde alle 45 Sekunden da ein Schräubchen angezogen wird, im Band sozusagen. Schienenfahrzeuge, wenn ich die baue, ist es viel manufaktureller. Also da ist dann mit Teams, also auch für die ArbeiterInnen deutlich, Industriearbeit ist nie romantisch, aber deutlich entspannter auf jeden Fall. Konkret nun also zu sagen, naja genau, die Konversion, die wir dringend notwendig brauchen für die Verkehrswende, geht eben ohne Vergesellschaftung nicht. Und gerade deswegen sind wir auch nach Wolfsburg und zu VW gegangen, in die Höhle des Löwen, weil klar war, das sind die besten Voraussetzungen. Unter anderem haben wir einen riesengroßen Organisationsgrad der IG Metall. Über 90% der Belegschaft sind dort gewerkschaftlich organisiert. Das
ist bei den anderen gar nicht so, bei Daimler.
Also immer mal wieder große Grade, aber tatsächlich, das hat leider auch, aber mit der faschistischen Vergangenheit zu tun insgesamt. Also das ist da so eine Betriebsvolksgemeinschaft sozusagen als widerliche Grundlage gibt. Also vielleicht ganz kurz diese Geschichte angedeutet nur. Wolfsburg gibt es ja nicht lange und ist nur für VW entstanden. 1938 hat Adolf Hitler den angeblich, ihr könnt jetzt nicht sehen, aber in Anführungsstrichen, genialen Konstrukteur Ferdinand Porsche nach Wolfsburg geholt, was damals noch Stadt des KDF, also Kraft durch Freudewagens bei Fallersleben hieß, als so Geburtsmythos, und hat gesagt, bau mir hier die Vorzeigestadt der Nazis für Auto und Arbeit. Und das hat er ja nicht alleine gemacht, sondern mit 20.000 ZwangsarbeiterInnen. Wolfgang Porsche ist heute der Haupteigentümer wieder und Enkel dieses Kriegsverbrechers Ferdinand Porsche und heute eben mit 53,3% durch die Porsche Holding SE beteiligt. Das ist schon Grund genug, um eigentlich zu sagen, nee, da müssen wir umverteilen, das geht nicht. Das kann nicht sein, dass Menschen aus Kriegsverbrechen, der ist dann natürlich 45, sein Großvater, schnell Wolfsburg verlassen, weil es wurde ungemütlich irgendwie für Kriegsverbrecher, nachdem der Krieg zu Ende war. Da also reinzugehen mit gestohlenen Werkstattgeldern auch noch, also so richtig heftig einfach. Konkret, jetzt kurz und knapp, ist es so, dass auch noch, und deswegen komme ich neben dem Organisierungsgrad der IG Metall, auch eben zu den Eigentumsverhältnissen, aktuell sogar noch 20% dem Land Niedersachsen gehört. Also es ist noch im Grunde staatlich. Und deswegen können wir auch diese Argumentationskette, die mal kommt, ja, ihr müsst Protest und Druck von unten an der Industrie, ah nee, ihr müsst sie an der Politik, hier sind beides im Grunde wirklich mal manifest zusammenkommt. Und das hat BMW und Daimler beispielsweise nicht. Und damit möchte ich jetzt aber nicht den Zuhörer erinnern, die Lust haben, in Daimler oder BMW reinzugehen, das davon abhalten unbedingt, das brauchen wir an vielen Orten.
Auch nach Stuttgart und München.
Ganz genau. Und gleichzeitig ist aber wichtig, es gibt halt noch ein paar andere Punkte, es gibt einmalig auch das bundesweite VW-Gesetz, was dort greift und damit sogar die Kapitalseite der ArbeiterInnenseite im Aufsichtsrat unterliegen lässt. Also konkret könnte da richtig was passieren. Es passiert aber nichts, das hat verschiedene andere Gründe, aber eigentlich ist erstmal sozusagen die Rahmenbedingungen nicht schlecht sozusagen. Und deswegen sind wir da reingegangen, um eben da ganz klar auch zu machen, da gibt es einige Möglichkeitsfenster, erstmal natürlich diesen Automobilenkonsens aufzubrechen. Das war ganz wichtig in Wolfsburg, erstmal überhaupt das Undenkbare denkbarer werden zu lassen, wenn eine Stadt nichts anderes kennt, als im Grunde fast seit 85 Jahren Autos zu bauen. In den ersten 7 Jahren waren es vor allem Rüstungsgeräte und Kriegsfahrzeuge. Da also reinzugehen und zu sagen, nee, es geht auch was anderes. Wir brauchen gar keine weiteren Autos, sondern eben immer unser Dreiklang Busse, Bahn und Lastenräder. Und das haben wir dann begleitet neben dem Abwehrkampf, den wir glücklicherweise relativ schnell gewinnen konnten. Gar nicht nur wegen uns, sondern zum Großteil wegen der Inkompetenz von VW, Software zu programmieren und verschiedenen anderen Dingen, aber auch der internationalen Konkurrenz, also BYD und Tesla. Kurz und knapp also haben wir in Wolfsburg mit VW natürlich einen Konzern, der so die Superlative widerspiegelt. Also VW ist ja auch nicht nur dieses VW-Zeichen, was wir so sehen auf der Straße, sondern da gehört Porsche dazu, da gehört MAN, Skoda, Cupra, Seat, Lamborghini, Bugatti, Ducati, all sie gehören dazu. Das heißt, da reinzugehen war eine großartige Freude, durch kreative Kampagnen und subversive Aktionen, bunt, vielfältig, da eben reinzuwirken und diesen Automobilkonsens aufzubrechen. Mhm.
Wir wollen auch nachher noch drüber sprechen, weil du gesagt hast, ihr seid da auch in Kontakt mit Beschäftigten, mit ArbeiterInnen, vielleicht auch mit den Gewerkschaften. Und da gab es ja auch eine Episode, wo ihr euch mit der IG Metall dann überworfen habt. Und das wirft ja auch ein Schlaglicht darauf, wie kommen Klimabewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung und eben Gewerkschaften oder Beschäftigte zusammen. Das ist, glaube ich, ja sehr wichtig, gerade in der Autoindustrie. Aber mal kurz zu der Konversion, zu dem Aspekt noch. Vielleicht kannst du, Katharina, dazu was sagen. Es gibt bei Amsel 44 auf der Website gibt so ein schönes Bild davon. Da sieht man so einen, ich glaube, es ist ein Bulli, der dann irgendwie so durch Kommunikationsgeräte, Photoshop-Maßnahmen dann zu so einem Schienenfahrzeug umgemodelt ist. Ne? Also es soll symbolisieren, dass da ja auch Schienenfahrzeuge produziert werden können. Ist das denn technisch so einfach eigentlich möglich, so eine Produktion sowas so umzustellen? Und gerade vor diesem Aspekt, dass immer Angst vor Jobverlust durch die Industrialisierung, Beschäftigungssicherung, das ist ja ganz wichtig, wenn es auch um die Gewerkschaften geht, ureigenes Interesse der Gewerkschaften. Ne? Weiß man eigentlich, kann man dadurch auch Jobs sichern, zukunftsfeste Jobs quasi in dieser Industriebranche?
Also genau diese technische Frage, ich bin keine Ingenieurin, aber also die kurze Antwort ist ja. Mhm. Und vielleicht, um es ein bisschen auszuführen, es gibt da, glaube ich, zwei Sachen, die man immer so ein bisschen am Schirm haben muss. Erstens, was sind die Fähigkeiten der Mitarbeitenden und was sind die Maschinen? Und Mitarbeitende bei VW, die am Band stehen, die machen ganz klassische Tätigkeiten, die man auch für Busse und Züge braucht. Also Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Technik, das sind ganz klassische, das Skillset, wenn man das jetzt auf wissenschaftlich sagt, also sozusagen, ne, die Fähigkeiten, die Menschen, die da arbeiten haben, sind kompatibel mit den Fähigkeiten, die gebraucht werden für die Produktion anderer Fahrzeuge. Natürlich heißt das nicht, dass das sofort geht von heute auf morgen. Die Leute brauchen Umschulungen, aber Umschulungen sind in Transitionsprozessen komplett normal. Das ist nichts, das ist nicht aus der Welt. Ne? Also das passiert ständig. Leute werden ständig umgeschult. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich die Maschinen. Nun hat die Autoindustrie erfolgreich sich Produktionsstraßen zu eigen gemacht und die sind schwierig umzustellen, aber die werden auch ohnehin alle 5 bis 10 Jahre ausgetauscht. Das heißt, deine Abschreibung ist sozusagen die Rechnung von einem Konzern, wann sich eine Investition gelohnt hat und wann man sie los wird. Also so, ne? Abschreibung ist nach 5 Jahren, hat diese Produktionsstraße ihren Dienst getan, wir nehmen die nächste. Das heißt, das findet ohnehin statt. Und insofern, ja, man bräuchte andere Maschinen, aber in absehbarer Zeit braucht man die auch, wenn man weiter Autos produziert. Mhm. Genau. Vielleicht noch zur Deindustrialisierung. Das war ja deine zweite Frage. Also insofern ist natürlich Konversion, das ist Produktionsumstellung. Ne? Also Konversion ist einfach das. Das sagt auch nicht, was wir produzieren. Das ist nur was anderes erstmal. Ein Mittel gegen die Industrialisierung. Also die Idee, dass du eben was anderes produzierst und das ist dann gesellschaftlich nützlich, das ist eben total sinnvoll für sozial-ökologische Nachhaltigkeit. Ich glaube, es macht Sinn, in dem Moment nochmal kurz darüber zu reden, welche Konversion wir meinen. Weil Konversion kann auch einfach marktgetrieben sein. Also BMW hat auch mal Fahrräder gebaut. Das ist einfach was immer passiert. Firmen ändern ihr Produktportfolio. Das heißt, um sozusagen das ein Modell werden zu lassen, das Deindustrialisierung entgegenwirkt, aber auch uns in planetare Grenzen bringt, muss es eine demokratische Konversion sein. Das heißt, du musst die Logiken ändern, unter denen du produzierst, dass du wirklich überlegst, was sind gesellschaftliche Bedarfe und wie können wir die stillen und eben nicht mehr davon ausgehst, okay, was maximiert meinen Gewinn und dann baue ich eben dieses Produkt. Das sind vielleicht die Ansatzpunkte.
Ja. Lass uns doch vielleicht gleich mal drüber sprechen, über den Aspekt der Bündnisse oder der Allianzen auch eben mit Beschäftigten und mit Gewerkschaften. Denn das ist ja, glaube ich, auch die Krux in der ganzen Thematik. So, also man kann, glaube ich, viel über die Möglichkeiten reden, aber wie man von A nach B kommt, das hängt maßgeblich, glaube ich, von der Rolle der Gewerkschaften und der Beschäftigten ab. Denn dafür ist die Klimagerechtigkeitsbewegung, Verkehrswendeaktivisten ist einfach zu klein. So. Könnt ihr mir ein Schlaglicht darauf werfen, aus der aktivistischen Erfahrung aus Wolfsburg, aber auch aus deinen Untersuchungen zur Automobilbranche, welche Positionen nehmen denn die Gewerkschaften der Mobilitätswende ein? Und was weiß man eigentlich über die Interessen der Beschäftigten jetzt, sei es individuell, vielleicht aber auch in betrieblichen Auseinandersetzungen? Also was sind da vielleicht Hindernisse und Potenziale bei der organisierten Arbeiterinnenschaft, den Gewerkschaften und bei den Beschäftigten, konkret in den Betrieben? um so eine sozial-ökologische Konversion/Vergesellschaftung zu pushen.
Ja. Also vielleicht nochmal, um klarzumachen, 2015 gab es nochmal so einen richtig heftigen Riss durch den Dieselbetrug, der stattfand, dass bis dahin die ArbeiterInnen noch eine richtig hohe Identifikation hatten. So, sie wussten, sozial ist das nicht unbedingt, ökologisch ist das nicht unbedingt, aber es ist ein ehrliches Produkt. Und diese Identifikation wurde ihnen genommen. Und das machen wir auch reihenweise an Erfahrungen, wenn wir am Werkstor sind, wenn wir mit Kolleginnen zusammenarbeiten, die dann aus dem gut bürgerlichen Spektrum kommen und sagen, nee, aber 2015, da habe ich nochmal irgendwie meinen Glauben an diese VW-Familie verloren, weil, nee, das hat nochmal einen richtigen Riss gemacht. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir gerade in einem unglaublichen Riss sind und einer unglaublichen Krise der Automobil- und Zulieferindustrie, sodass ohnehin sich die Frage gestellt werden darf, es wird gerade ein unglaublicher Arbeitsplatz-Raubbau betrieben letztendlich auf eben Profit und auf Kosten aller für einige wenige, die damit eben wunderbar leben können. Konkret an der Stelle also haben wir auch dann mit dem Spurwechsel eine spannende Studie von Stefan Krüll, der ist 40 Jahre lang, hat er bei VW Malocht erst in der Lackiererei angefangen, in Wolfsburg auch, und dann auch Betriebsratsmitglied geworden. Der hat das herausgebracht und tatsächlich da spannend darauf hingewiesen, welche Beschäftigungspotenziale auch dort sind in eben dieser Konversion jetzt hin eben zum Schienenfahrzeugbau. Klaus Meyer hat das ja auch nochmal stark gemacht, so, also wir brauchen unglaublich viele Produktionsstätten, unglaublich viele Leute, wenn wir die Verkehrswende ernst nehmen und irgendwie so etwas wie Klimagerechtigkeit schaffen wollen. Und dementsprechend haben wir damit eigentlich eine unglaubliche Beschäftigungsperspektive und Potenziale. Und spannend ist auch, das kommt in dieser Studie raus, aber auch in dem Kontakt, den wir mit den Kolleginnen am Werkstor bei IG Metall Delegiertenversammlung haben, dass die sagen, ja, warum eigentlich nicht? Busse, Bahn, Lastenräder. Also im Grunde können wir das, ja. Das ist gar kein Problem. Manchmal sagen sie leider auch Panzer, aber am Ende des Tages ist wichtig.
Die bleiben bei uns am Bodensee, bitte, die Panzer. Da lebe ich ja und wir wollen die Rüstungsindustrie bei uns nicht in Wolfsburg. Ne?
Okay. Was ich damit stark machen mag, einfach, also es gibt nicht mehr so, also natürlich gibt es auch welche, die diese Verbrenner geil finden und wow, damit möchte ich unbedingt weiterhin noch sozusagen den Planeten an die Wand fahren und Greta Thunberg irgendwie überfahren am liebsten irgendwie, den gibt es natürlich auch, aber das ist verschwindend gering, das ist jetzt nicht irgendwie wirklich eine kritische Masse oder gar irgendwie, wie er denn die IG Metall selber auch gerne argumentiert, ja, wir müssten Mehrheiten oder gar 99% erstmal haben, bevor wir irgendwas gingen. Nein, die IG Metall ist auch bei der aktuellen Transformation und Konversion von Verbrenner auf E-Auto einfach den Profitinteressen gefolgt und hat gesagt, ja, dann machen wir das halt. Konkret eben mit diesem Trinity-Projekt sind wir immer mit der Frage reingegangen, Trinity oder Arbeitsplätze? Weil klar war, Trinity wird keine weiteren Arbeitsplätze schaffen oder gar dieses Versprechen einlösen, dass doch alles irgendwie so bleibt. Sondern klar ist, nein, es wird unglaublich viel eben an Verwürfnissen geben. Und da reinzugehen war ganz wichtig und trotzdem unsere Erfahrung mit der IG Metall war tatsächlich, dass sie intern mit uns in irgendwelchen Hinterzimmerchen oder auch in der Amsel 44 nett sprechen konnte und sagte, eigentlich habt ihr recht, aber wir sind noch nicht bereit und über dieses böse T-Wort reden wir nicht öffentlich und so. Und ja, bald können wir auch öffentlich mal diskutieren und ja, bald und ja, bald. Und wir ganz klar sehen, naja, eigentlich habt ihr in eurer Satzung beispielsweise einen Vergesellschaftungsparagrafen ganz vorne drin, Paragraph 2 Absatz 4, Schlüsselindustrien haben in Gemeineigentum überführt werden. Das ist originäre DNA der IG Metall, wieder jüngstens bestätigt für den 01.01.2024 in der aktuellen Fassung der Satzung. Also da reinzugehen ist ganz wichtig, sie an ihre eigenen Grundwerte zu erinnern und eben wieder kämpferisch zu positionieren und eben wie gerade aber auch VW, IG Metall, Stadt, also es ist halt einfach ein Klüngel, das ist halt einfach leider tatsächlich der Fall, eben auch aus der Historie heraus. Bis 1974 gab es noch hohe Nazi-Funktionäre, die in IG Metall, in Stadt, in VW organisiert waren. Konkret da reinzugehen und zu sagen, nein, das muss ich aufbrechen, da müssen wir wieder kämpferischer werden. Aber aktuell sehen wir davon nicht. Daniela Carvalho, Gesamtbetriebsratsvorsitzende von VW, zeigt sich dann auf endlich mal wieder schönem Familienfest von VW auf der Fabrik, nur mit dem Management. Nur mit Oliver Blume, nur mit Thomas Schäfer, noch nicht mal ein einfacher Arbeiter mit dem Menschen, ich hätte mal wenigstens ablichten können. Der ganze Instagram-Account nur voll mit den schicken Leuten sozusagen, wo ich denke, das ist nicht deine Aufgabe, da müssen wir uns mal wieder erinnern. Von daher sagst du eigentlich so im Nebensatz, ja, das ist doch eigentlich das, was die IG Metall oder Gewerkschaft möchte, Arbeitsplätze sichern. Ich glaube, da manchmal leider auf so einer FunktionärInnen-Ebene haben wir da ein Problem manchmal, das natürlich auch annehmlich ist, in den ganzen schicken Stuben rumzuflanieren und manchmal doch vergessen wird, was es eigentlich heißt. Performance-Programm ist aktuell heftigst und es wird aber durchherrschaftsförmig deklariert und gar kein Problem, weil es heißt, ja, wir haben ja gar nicht die Basis. Und das ist so absurd, diese Argumentation.
Katharina, ich merke schon, du möchtest auch. Nur kurz die kleine Nachfrage mit Bitte um kurze Antwort. Ihr habt euch ja, oder die IG Metall hat sich ja öffentlichkeitswirksam mit euch überworfen. Mhm. Siehst du da einen Ansatzpunkt da in der Basis, die dem widersprechen, irgendwie wieder die Funktionärsebene tickt oder sind da keine Potenziale?
Doch, unbedingt sind da Potenziale und das ist mir auch ganz wichtig. Also gewerkschaftlich zu organisieren, richtig, wichtig, großartig und auch bei der IG Metall. Nur eben, dass die IG Metall meistens eben ihre Positionspapiere toll formuliert, aktuell, 14.01., mit EVG zusammen, mit Allianz pro Schiene, mit ADFC zusammen, ganz kämpferisch fast schon, mit ja, wir müssen was für die Verkehrswende tun und auch über andere Dinge nachdenken in der Produktion. Aber am Ende, ja, sie jetzt viel zu handzahm als schwerer Tanker sozusagen sich verstehen. Und da aber reinzugehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial, definitiv.
Ja, Leute, wir machen gleich weiter mit Teil 2 unseres Gespräches hier, aber ich möchte die kurze Pause nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock. Und zwar benötigt dieser Podcast weiterhin natürlich Fördermitglieder, damit ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann. Ja, mitmachen könnt ihr schon ab 3 Euro im Monat und ihr tut damit nicht nur etwas Gutes, unterstützt meine Arbeit und die Arbeit von der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Nein, ihr habt auch wöchentlich die Chance auf coole Gewinne. Was es dieses Mal zu gewinnen gibt, das erfahrt ihr in den Shownotes und dort könnt ihr euch auch weiterklicken auf die Förderplattform von Dissens. Ja, und noch eine kleine Info zu den Folgen von der Vergesellschaftungskonferenz. Da habe ich ja 4 Folgen aus den Bereichen Care, Mobilität, Energie und Landwirtschaft mitgebracht. Über Mobilität sprechen wir ja gerade. Wenn ihr euch die Care-Folge noch nicht angehört habt, dann macht das doch. Da geht es um die Konversion von Shopping-Malls zu Sorgezentren. Die habe ich am 20. März veröffentlicht. Und weiter machen wir dann im 2-Wochen-Rhythmus wie gehabt. Die Folgen zu Energie und Landwirtschaft gibt es dann jeweils am 17. April und am 1. Mai. So, genug der langen Rede. Jetzt machen wir weiter mit Teil 2 unseres Gespräches hier mit Katharina Keil, Nachhaltigkeitsforscherin aus Lausanne, und Tobi Roswork, Verkehrswendeaktivist aus Wolfsburg. Viel Spaß.
Ja, wir reden ja auch hier viel über Demokratisierung. Das betrifft natürlich auch die Gewerkschaften. Ne? Fast ein bisschen schade, dass auf der Konferenz nur ein IG Metaller zum Bereich Energie, glaube ich, da ist. So. Also es wäre natürlich jetzt auch schön gewesen, wir hätten hier aus dem Autobereich jemanden hier sitzen. Das müssen wir vielleicht an anderer Stelle dann mal nachholen im Dissens-Podcast. Aber ja, Katharina, dein Blick vielleicht drauf. Schulterschluss zwischen Gewerkschaften und Beschäftigten sowie dann der Umwelt- oder Klimabewegung auf der einen und der anderen Seite ist natürlich wichtig, dass wir vorankommen. Aber genau, wie beobachtest du die Gewerkschaften in diesen Transformationskonflikten? Die reden ja selbst auch viel von Just Transition. Ist die Frage, was sie damit meinen, ne? Und wer, für wen das gerecht am Ende ist. Das hat natürlich die lokale Perspektive, aber auch die globale wiederum, ne?
Ja. Genau, ja, ich kann vielleicht einfach so Tobis Erfahrungen so ein bisschen einbetten in dem, was so genau so der wissenschaftliche Stand vielleicht ist zu dem Thema. Also vielleicht erstmal zur Rolle der IG Metall. Dieses Statement, du hast recht, aber wir sind noch nicht bereit, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt da, weil die IG Metall ist eben eine Einheitsgewerkschaft und Gewerkschaften in Deutschland sind Einheitsgewerkschaften. Das ist vielleicht, klingt ein bisschen technisch, ist aber relativ wichtig zu verstehen, weil das für unsere industrielle Beziehungen ist das, was eben das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit regelt. Und unsere industriellen Beziehungen in Deutschland sind sehr stark reguliert. Das heißt, Gewerkschaften haben eine Rolle zu erfüllen und dafür, dass sie diese Rolle erfüllen, kriegen sie Mitspracherechte, die auch durchaus jetzt in anderen Ländern für die Gewerkschaften beneidet werden. Also so der Platz am Tisch mit der Geschäftsleitung, der ist wahnsinnig wichtig. Ne? Aber das heißt auch, dass die Positionalisierung in tagespolitischen Fragen sehr schwierig ist für die Gewerkschaft, weil eigentlich nur, wenn was als gesellschaftspolitisch mehrheitsfähig gesehen wird, sie sich gut bewegen kann. Und gerade was sozusagen die Strategie ist einfach, was in Bezug auf die Autoindustrie ist, so ein klassische ökologische Modernisierung. Ökologische Modernisierung heißt, wir erkennen an, dass es das Ende des Verbrenners ist da. Das heißt, es geht jetzt Richtung E-Auto und unser Ziel ist Schadensbegrenzung für unsere Beschäftigten. Was heißt das ganz konkret? Möglichst viele Jobs halten im Sektor und eben auch, deshalb setze ich die IG Metall dann für so Batterieentwicklung ein, für Chipherstellung und so weiter. Also dass eben die Teile der Wertschöpfungskette, die gerade einfach nicht in Deutschland liegen, sondern in Asien im größten Teil, nach Deutschland geholt werden, um dann hier Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist natürlich insofern eine nationalistische Lösung. Also es geht einfach um Sicherung des Standorts Deutschlands. Und da vielleicht auch nochmal interessant, die IG Metall hat eine Ausrichtung auch auf die Beschäftigten bei den Autobauern, also bei VW, bei Daimler, bei Audi so. Für die Zulieferer sieht das nochmal anders aus. Und die haben, das ist ein großer Teil der Beschäftigten in der Autoindustrie, sind Zulieferer. Genau, also die Strategie, die die IG Metall da eben hat, ist natürlich für die Zulieferbetriebe besonders problematisch, weil wenn eben VW sein eigenes Battery Pack zum Beispiel produziert, dann brauchen die dafür keinen Zulieferer, der das macht. Und zum Beispiel Schaeffler Conti hat für VW schon mal einen Antriebsstrang produziert und das war völlig umsonst. Das ist also die Gewerkschaftsebene. Jetzt gehen wir einmal runter auf die Betriebsebene. Das, was Tobi da beschrieben hat, war mit dem Verhalten von Daniela Cavallo zum Beispiel, das nennt man typischerweise Co-Management. Co-Management ist einfach die Idee, dass Betriebsräte in ihrer täglichen Arbeit und Betriebsrätinnen natürlich auch so nah am Management sind und das auch in ihrer Mandatierung so angelegt ist. Also Betriebsrat, das ist vielleicht auch wichtig für Leute, die jetzt nicht in der Industrie arbeiten und deshalb ihren eigenen Betriebsrat kennen. Der hat ein festgelegtes Aufgabengebiet auf Betriebsebene, zum Beispiel Überstunden ausverhandeln und absegnen. Und ist aber angehalten, das in guter Zusammenarbeit mit dem Management zu machen. Also die sind sehr nah aneinander und die sitzen auch in der Regel auf dem gleichen Stockwerk. Also wer Betriebsrat wird, gerade bei so einem Konzern wie Volkswagen, geht in die berühmte Teppichetage. Und das führt eben auch gerade jetzt nochmal nach 2008, also mit der Finanzkrise ist eben nochmal sehr viel Druck dann auch auf den Autosektor gekommen, führt eben dazu, dass im Co-Management die Firmenleitung sozusagen übernommen wird und dann eben auch die Logiken, die die Betriebsräte nutzen, die der Kapitalseite sind. Das klingt jetzt irgendwie abstrakt, aber ganz praktisch ist das so, wenn Betriebsräte dann darüber nachdenken, okay, was sind zukunftsfähige Produkte, dann ist auch da eben die Frage, was ist am profitabelsten, ne? So, das heißt, wenn man Kapitallogiken übernimmt. Und dann eben die Beschäftigten und diese Sache mit den Arbeit müssen die Beschäftigten an Bord holen. Und das ist auch ganz interessant, weil es gibt mittlerweile recht viele Studien, die auch so wirklich in Fabriken, in Produktionsstandorten mit Beschäftigten reden. Also die eine von Stefan Krull, aber auch von Melanie Pichler und anderen in Österreich. Und Klaus Dörrer hat auch gerade wieder so eine Studie gemacht in Kassel. Die habe ich noch nicht gelesen, die letzte. Aber was diese Studien in der Regel finden, ist, dass es durchaus eine Offenheit gibt für andere Produkte, ne? Also und das kann ich jetzt auch so in meiner Arbeit, ich habe vor allem mit BetriebsrätInnen gesprochen und gewerkschaftlich organisierten Mitgliedern, das ist vielleicht nochmal eine spezifische Gruppe, ne? Aber auch da, also so, die Offenheit ist durchaus da, aber an Bord holen ist eben kein Gestaltungsangebot. Also wenn man die Beschäftigten so an Bord holen will für das Programm, was schon da ist, ist das natürlich nicht aktivierend, ne? Also das ist so ein bisschen, ja, wir müssen die Leute mitnehmen. Und die Leute merken aber natürlich auch, dass sie vielleicht gar nicht mitgenommen werden können, weil die Beschäftigung einfach, wenn du rein auf ökologische Modernisierung setzt, sinken wird. Und das wissen die Menschen. Die sind ja nicht doof. Und das ist dann eben das Problem für die Just Transition, weil die Just Transition, das ist erstmal ein gerechter Übergang, ne, ganz wörtlich übersetzt. Und das heißt, das kommt so aus den 70er Jahren bei Kohlearbeitern in den USA, ist dieser Begriff entstanden. Und er sollte einfach heißen, faire deals für ArbeitnehmerInnen zu finden angesichts von neuer Umweltregulierung, so. Und wenn du so ein Programm hast, was auf ökologische Modernisierung ausgelegt ist, dann ist die Just Transition recht eng, ne? Dann ist die Just Transition, möglichst viele Menschen mitzunehmen auf diesem Weg zur ökologischen Modernisierung und möglichst sozialverträglich mit dem Jobverlust umzugehen. Das geht in der Autoindustrie ganz gut, weil erstens ist viel Geld da. Das heißt, du kannst Sozialprogramme finanzieren. Sozialprogramme heißt in dem Fall meistens Frühverrentung, Abfindung. Und du hast auch eine Beschäftigungsdemografie, die dem zuträglich ist, weil gerade am Band sind die Leute im Schnitt 45 und das ist eben dann schon das Alter, wo du da reinkommst. Du kannst aber so eine Just Transition auch weiterdenken, ne? Also eine Just Transition muss sich nicht auf die ArbeitnehmerInnen beschränken und sie muss sich auch nicht nur darauf beschränken, was abzuwehren. Sondern du könntest auch sagen, okay, der gerechte Übergang ist der, der irgendwie uns erlaubt, hier eine Fabrik zu führen, die sozial-ökologisch nachhaltig ist, wo vielleicht die Leute dann nur noch 25 Stunden die Woche arbeiten und dafür einen Zug bauen. Das können die dann, da kannst du auch mit der gleichen Beschäftigung weiterarbeiten. Das ist dann nämlich kein Problem, wenn die Wochenarbeitszeit entsprechend angepasst wird. Und kannst natürlich auch, und da gibt's auch Ansätze, also die Gewerkschaftsbewegung ist dann nämlich global überhaupt nicht uniform, ne? Also wir gucken auf unsere Gewerkschaften und jetzt gerade auf unsere IG Metall mit ihrem Just Transition-Ansatz, aber es gibt auch Gewerkschaften zum Beispiel in Südafrika, die sich viel stärker dafür einsetzen, für einen wirklich transformativen Ansatz, also zum Beispiel für ihr, das im Energiebereich ganz stark, also sozusagen, dass sie wirklich sagen, wir wollen nicht nur raus aus der Kohle, wir wollen dann eine Energieversorgung, die sozial-ökologisch nachhaltig ist. Und auch das kann ein Just Transition-Ansatz sein von der Gewerkschaft. Also das ist nicht, das muss nicht nur ein Abwehrkampf sein.
Und was ist da jetzt euer Gefühl? Wie kommt man da vielleicht auch in die Offensive? Also mit all den Hindernissen, die da sind, was sind mögliche Ansatzpunkte, wo die Klimagerechtigkeitsbewegung auch einhaken kann? Also sind es vielleicht eher die Beschäftigten, also im Sinne von einer ArbeiterInnenautonomie, wie das ja auch in, weiß ich nicht, im Italien der 70er irgendwann mal in der Hochphase irgendwie das Workerism da Thema war, an den Gewerkschaften vorbei, an den etablierten Institutionen mit einer gewissen Militanz. Das sehe ich jetzt gerade auch nicht so. Das hatten wir zuletzt hier wahrscheinlich auch in den 70ern, als überhaupt subversive Elemente irgendwie in der Linken viel stärker waren. So, da waren es hier die wilden ArbeiterInnen-Streiks von migrantisierten ArbeiterInnen in der Automobilbranche etwa, ne? GastarbeiterInnen. Genau. Also, wo seht ihr da gegenwärtig die besten Hebel, sage ich mal?
Also es war nicht erst das letzte Mal in den 70ern, sondern auch 2005 zum Beispiel, Opel Bochum, gab es eine GOG, also schon...
Sie haben mein Unwissen, danke.
Nee, ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, interessant, dass es gar nicht immer so ganz weit nur irgendwie in der Vergangenheit liegt und damals gab es revolutionäre Zeiten, in Anführungsstrichen.
The good history.
genau, und auch mit denen sind wir natürlich in Kontakt, das ist uns auch ganz wichtig. Und also einfach nur zwei konkrete Beispiele aufgemacht. Jetzt ist zum Beispiel mit Wir fahren zusammen natürlich so ein Bündnis zwischen Verdi und FFF.
Aber es also ist natürlich eine komplett andere Konstellation. Ne?
Also ist eine ganz komplett andere Konstellation, aber aus der ließe sich ja zum Beispiel nochmal auch mehr Druck auf die IG Metall aufbauen, klar machend, hey, nee, Gewerkschaft und Klimagerechtigkeitsbewegung ist nicht irgendwie vollkommen konträr, so wie es vielleicht noch in den Kohleauseinandersetzungen irgendwie mit IG BCE und den Aktivisten sozusagen da Ende Gelände rasch da irgendwie in einen Kohletagebau rein und sagt, wir sind hier übrigens die Guten und wir wollen euch alle weghaben oder ne, so die Außenwirkung auf jeden Fall, auch wenn sich da ja auch vielleicht weniger, aber auf jeden Fall auch bemüht wurde. Jetzt ist aber nochmal ein ganz anderes Momentum da, würde ich behaupten, eine ganz andere gesellschaftliche Stimmung, weil gezeigt wurde eben, ah ja, das geht und da können wir auf jeden Fall was aufbauen. Und konkret so übrigens auch ja gerade in Italien, in dem ehemaligen Automobilzulieferer GKN, der damals noch mit Ferrari und Maserati eben Achswellen gebaut hat und dann dadurch, dass GKN aufgekauft wurde von dem britischen Finanzfonds Melrose, der ganz unverblümt auch auf seiner Website übrigens Buy, Improve, Sell, also ich kaufe auf, verbessere und verkaufe, wie der Profit bringt. Was heißt verbessern? Naja, das haben die Kolleginnen vor 2,5 Jahren mittlerweile gemerkt in Italien. Den 400 Kolleginnen wurde gesagt, an einem Freitag per Mail, ihr müsst Montag nicht mehr wiederkommen. Die sind glücklicherweise Montag wiedergekommen, machen seitdem eine dauerhafte Betriebsversammlung. Das ist auch natürlich ein sinnvolles Punktum. Was wir manchmal Besetzung nennen, ist ganz legal, mehr oder weniger. Der Punkt auf jeden Fall, der interessant ist, da gab es eine großartige Kooperation eben zwischen Fridays for Future und den Kolleginnen dort. Und ich glaube, diese Momente machen mir auf jeden Fall Hoffnung, dass dieser Climate Turn und Labor Turn sozusagen glücklicherweise Schritt für Schritt erfahrbar wird. Deswegen meine Hoffnung, nach Wir fahren zusammen, gibt es ein Wir kämpfen zusammen zwischen von mir aus IG Metall und wem auch immer. Genau, und da einfach sich mehr getraut wird an der Stelle. Aber klar, es ist unglaublich schwierig. Trotzdem müssen wir hoffnungsvoll gucken, was wir tun können.
GKN ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, um so ein bisschen auf die auch auf die Vorbedingungen zu schauen, weil wir sehen natürlich jetzt diesen Kampf, wenn der Bruch schon da ist. Ne? Also
sag vielleicht ein, zwei Takte nochmal dazu. Ne? Also das ist ja, glaube ich, Florenz, diese Fabrik, und sag vielleicht was zu der Vorgeschichte, damit die Leute das einordnen können.
Okay, also GKN oder Ex-GKN ist ein Autozuliefererbetrieb in einem Außenbezirk von Florenz in Campo Bisenzio, und die Fabrik hat ursprünglich mal zu Fiat gehört, hat dann verschiedene Eigentümerwechsel durchgemacht und letztendlich war der Eigentümer eben Melrose. Da wurden bis 2022 Achswellen hergestellt. Das ist genau ein Teil für ein Auto. Und Was dann eben 2022 passiert ist, ist, dass Melrose beschlossen hat, dass sie diesen Standort schließen, weil der nicht profitabel genug ist. Also der war auch nicht in den roten Zahlen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ne? Das war jetzt kein Standort, der defizitär war. Er war einfach nur nicht profitabel genug. Genau. Und dann ist es relativ schnell international bekannt geworden, das Beispiel, weil eben die ArbeiterInnen da eine dauerhafte Betriebsversammlung einberufen haben. Aber warum war das möglich? Das ist vielleicht der interessante Punkt. Wo sind Ansatzpunkte? GKN hat eine sehr, sehr gut organisierte Belegschaft in der Basisgewerkschaft, also eben nicht nur in der FIRM, das ist die nationale Gewerkschaft, sondern auch eben eine Gewerkschaft, die nur als Kollektiv vor Ort wirklich verankert ist. Und das ist vielleicht dann auch die Brücke zum Workerism der 70er. Man könnte sagen, das ist ein sehr später Sieg, weil das ist wirklich, wie dieses Kollektiv funktioniert, ist ganz klar operaistisch. Operaistisches Workerism auf Deutsch vielleicht oder auf Akademikerdeutsch, nehme ich mal an. Und was im Operaismus immer stark gemacht wurde, war eben, dass man sich mit seinem Produkt auseinandersetzt und dass man auch die Fabrik als eingebettet ins Quartier betrachtet. Das heißt, dass es da die Möglichkeit gibt zu so einer Allianz, liegt auch daran, dass Leute sich schon ein bisschen kannten und dass sie dann in diesem entscheidenden Moment in der Lage waren, die Beziehungsarbeit zu leisten, die nötig ist. Weil es ist ja nicht so, als wäre es in Italien leichter als in Deutschland, mal a priori Klimaaktivistinnen und Arbeiterinnen zusammenzubringen. Die haben genau das gleiche Problem wie wir auch. Die einen essen Bockwurst und die anderen essen Tofu. Und das ist einfach ein Kulturunterschied.
Oder ist so schön sonnig dort. Die treffen sich auf, weiß ich nicht, ein Aperol.
Ja, du glaubst, der Rotwein löst das, ne? Aber diese Kulturunterschiede sind real. Und ich habe es jetzt flapsig gesagt, aber ne, geht ja auch um so Sachen wie Redeanteile, ja. Redeformen. Gerade jetzt so, für mich als Frau ist es ja auch was, ich kenne das, ne? Also es ist jetzt nicht, dass es so von Umgangsformen so das ist, wo ich mir denke, ah ja, supi. Aber die haben das geschafft, weil der Willen zur Beziehungsarbeit da war. Und das ist halt, glaube ich, was wir in Deutschland noch nicht so stark haben. Also wirklich die Idee, dass man das politische Arbeit und Kämpfe verbinden wirklich heißt, Beziehungsarbeit zu leisten und nicht Kommuniqués zu schreiben. Zur Konversion ist das natürlich auch sehr interessant, der Fall, aber ich weiß nicht, ob du darauf noch eingehen willst.
Doch, gerne. Sag vielleicht ein, zwei Takte noch dazu. Was stellen sich denn die ArbeiterInnen dort vor Ort vor und gibt es da schon erste Versuche so eines Umbaus der Produktion?
Genau, weil das ist eben spannend, wenn wir über Konversion reden, kommt ja häufig die Frage, was bauen wir dann was ist euer großer Masterplan für diesen vergesellschafteten Betrieb? Und was sich ganz schön zeigt am Beispiel von GKN ist eigentlich, der Plan muss in dem Moment nicht unbedingt da sein. Was da sein muss, sind die Kapazitäten, den Plan zu machen. Und was GKN zum Beispiel gemacht hat, ist, sie haben angefangen, solidarische WissenschaftlerInnen in den umliegenden toskanischen Universitäten zu kontaktieren und dann eben zusammen mit diesen WissenschaftlerInnen einen Konversionsplan zu erarbeiten, der sich einfügt in die regionale Wirtschaft. Und letztendlich rausgekommen sind zwei Ideen. Einmal Lastenräder, die sind eben auch leicht baubar. Ne? Das ist ein Lastenrad bauen ist nicht so komplex und da ist eine Nachfrage und ein Bedarf da, das haben sie ermittelt. Und das andere sind Solarpaneele, technisch viel komplizierter, aber auch machbar. Und da haben sie eben halt auch sich auf Solarpaneele fokussiert, die zum Beispiel ohne Lithium hergestellt werden können. Und ohne Lithium herstellen ist insofern eine gute Idee, als das Lithiumabbau wirklich ökologisch und sozial extrem problematisch ist. Da kann man eine ganze andere Folge drüber machen. Aber was hier wichtig ist, sind, glaube ich, diese Aspekte, ne? Dass du halt in diesen Momenten die relevanten AkteurInnen an einen Tisch bekommst und dann eben diesen Plan ausarbeitest. Die Barrieren sind natürlich immer noch sehr hoch. Also erstens, du hast immer noch einen Kapitalbedarf, der ist immens. Und Kapitalbedarf ist immer ein Problem bei mitarbeitergeführten Betrieben. Also das ist auch historisch so. In dem Moment, wo du deinen Betrieb irgendwie erfolgreich in deine Hand gebracht hast sozusagen und die Produktion umstellen muss irgendwoher die Kohle kommen. Und GKN versucht das jetzt mit einem Genossenschaftsmodell, was auf jeden Fall sehr demokratisch ist, aber natürlich auch mehrere Millionen Euro mit GenossInnen aufzustellen, ist eine Aufgabe. Und zweitens ist es natürlich auch immer noch ein Rechtsstreit, ne? Also so, wem gehören diese Gebäude und wie können wir das auf sicheren Boden stellen? Und das ist nicht trivial, das ist kein kampagnenfähiges Problem, aber das ist ein Problem, da müssen JuristInnen sich auf jeden Fall in diesem Moment mit beschäftigen. Wir haben in Südeuropa die Erfahrung, zum Beispiel in Griechenland, von Fabrikbesetzungen im Zuge der Finanzkrise. Und die haben auch alternative Produktion aufgebaut, aber sind dann eben 2019, also ich denke an so eine Seifenfabrik, unter Stress gekommen, weil die politischen Machtverhältnisse sich derart geändert hatten, dass man eben nicht mehr gewillt war, diese Seifenproduktion, die da so mehr oder weniger auf anderer Leute Privatgrund stand, zu tolerieren. Und das ist dann natürlich, das willst du natürlich vermeiden für so ein Projekt, ne?
Aber diese GKN-Fabrik, still alive and kicking, dieses ökosozialistische Labor, wie es die AK-Analyse genannt hat in einem Artikel, also ist ongoing, ja?
Ja, die halten seit fast 3 Jahren ihre Versammlung.
Spannend. By the way, weil du Lastenräder gesagt hast, dass du das jetzt vielleicht machen wolltest, ich bin ja begeisterter Lastenradfahrer, habe auch selbst eins. Und ich stelle mir dann manchmal so vor, Stichwort Konversion, deutscher Autohersteller, was für geile Lastenräder wären das eigentlich, wenn die Lastenräder bauen würden mit dem ganzen Know-how, was die haben, Fertigungs-Know-how. Also ich fahre da, okay, ich will jetzt keine Werbung machen für einen Hersteller hier, aber ich fahre halt so einen Lastenrad, was so klobig aus Stahl gefertigt ist. So, wenn ich mir überlege, was da an diesen Produktionsstätten für schnittige Flitzer gebaut werden könnten, so, da finde ich einfach richtig cool, diese Vorstellung.
Das Witzige ist, VW hat sogar schon mal mit seinem sogenannten Innovationsfonds, der total niedrig ist, die Kolleginnen ein bisschen an einem Lastenrad rumbasteln lassen. Das ist aber bei der Präsentation aus der Fahrradlobby vollkommen zerschossen worden, weil es einfach wirklich schlecht war.
Interessant, die Realität ist dann anders.
Ja, was heißt die Realität? Also ich möchte klar machen, einfach ist es ja auch die Frage, mit welcher Intention ich überhaupt etwas sozusagen und sage nicht, ja, spielt mal ein bisschen so und eigentlich, na, also ich will jetzt nicht sagen, dass prinzipiell das nicht möglich ist, das ist ja ganz klar. Aber die Frage ist immer, mit welcher Intention dahinter. Und ich meine, VW hat alleine in Wolfsburg 21.000 IngenieurInnen, allein in der Forschung und Entwicklung, die gerade irgendwelche Quatsch machen, also weil sie akustisch irgendwie dafür sorgen, dass der Motor doch ein bisschen leiser wird und irgendwie nochmal 0,3 Gramm pro und so weiter und so fort. Also vollkommener Quatsch sozusagen, was da gemacht wird. Mit so vielen wichtigen Leuten, gerade nämlich übrigens auch in den Schienenfahrzeugen, das ist nicht so ein Stangenprodukt. Also das schaffen wir nicht. Das ist, in Köln brauchst du eine andere Straßenbahn als in Berlin. Also weil einfach die Kurvenradien andere sind, weil es einfach ganz unterschiedliche Notwendigkeiten gibt, was Steigung angeht und so weiter und so fort. Also brauchen wir richtig viel Grip sozusagen. Mhm.
Ihr Lieben, ich möchte euch vielmals danken für eure Einsichten. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, das wird auch unseren ZuhörerInnen so gehen. Nur zum Ausblick, die Hindernisse für so eine Vergesellschaftung und Konversion der Autoindustrie sind natürlich groß, ne? Und das Worst-Case-Szenario ist ja klar, die Autoindustrie bleibt weiter so eine Speerspitze eines grünen Katastrophenkapitalismus hier in Deutschland und wir steuern mit E-SUVs dann in den Abgrund. Aber was macht euch denn vielleicht auch ein bisschen zuversichtlich? Und ihr habt ja Elemente davon natürlich bereits auch schon angesprochen. Katharina.
Was macht mich zuversichtlich? Also genau, natürlich, jetzt gerade ist das, glaube ich, in der Konferenz auch so ein Rahmen, der sehr viel Zuversicht gibt. Ne? Also so die Tatsache, dass sich die Leute organisieren, macht mich sehr zuversichtlich. Und was mich auch zuversichtlich macht, ist, dass gerade die Organisierung in so eine Richtung geht, die wirklich vielleicht mit diesem Vergesellschaftungsansatz nochmal darüber hinausgeht, was der Klimaaktivismus in den letzten so 10 Jahren eigentlich gemacht hat, nämlich das Problem zeigen und auch so die Orte der Zerstörung wirklich visualisieren und da so ein bisschen genau von der Brüchigkeit der Hegemonie jetzt vielleicht zu so einem utopischeren Ansatz geht. Und das ist, glaube ich, recht wichtig. Das ist auch fällt mir auch in meiner Forschung immer auf, Leute wissen eigentlich gar nicht so richtig, was sie wollen. Und das ist auch insofern okay, als dass man nicht einen Plan vom Reißbrett braucht. Aber so, dass man mal sagen kann, so, hey, so stelle ich mir eigentlich eine coole Stadt vor, das ist, glaube ich, mega wichtig. Und ich finde, das macht mir sehr viel Hoffnung, dass Leute daran arbeiten.
Danke.
Ja, mir macht ganz viel Hoffnung einfach, dass wir so viel zu gewinnen haben und ganz wenig zu verlieren. Also das gute Leben für alle zu erkämpfen, ist einfach so ein unglaubliches Potenzial, was wir gemeinsam irgendwie das Leben wieder uns aneignen in gewissem Maße. Konkret an der Stelle jetzt deswegen auch, was wir in Wolfsburg machen durften, zwischen Widerstand, Austausch und Utopie immer wieder unsere Aktion so ausrichten, dass dann die erste Straßenbahn schon vom Band gelaufen ist durch so eine Aktion, die sehr spektakulär war und auch cineastisch dann durch Bilder transportiert, Menschen das vorstellbarer werden lassen. Ah ja, warum eigentlich nicht? Genauso auch, wenn dann Überschriften in der Süddeutschen steht, ja, wenn VW Lastenräder baut statt Autos. Also dann kommt es irgendwie in den Bereich des Möglichen, so dieses Vorstellbare, das Undenkbare denkbarer werden zu lassen. Und dann eben so Überschriften auch kommen wie, VW arbeitet mit Klimaaktivistinnen im Boot und wir machen eine Aktion gemeinsam, wo steht VW Vergesellschaften und das groß aufgenommen wird. Also wirklich diese Kraft, wenn wir Aktivistinnen und ArbeiterInnen konkret gemeinsame Kämpfe von unten Druck aufbauend ausüben, dann schaffen wir auch den schweren Tanker IG Metall zu bewegen. Dann schaffen wir auch tatsächlich das Undenkbare und das Unmögliche möglich zu machen.
Ja, Tobi, Katharina, danke euch.
Danke dir.
Danke dir und euch.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Tobi Roswock, Verkehrswendeaktivist aus Wolfsburg, und Katharina Keil, Nachhaltigkeitsforscherin an der Universität Lausanne. Wenn ihr euch für die beiden oder das Thema interessiert, dann schaut ruhig mal in die Shownotes, da habe ich ein paar Infos verlinkt. Und über die Shownotes könnt ihr euch auch weiterklicken auf die Förderplattform von Dissens. Denn vergesst nicht, damit ich diesen Podcast hier weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.